HR Info. Das Interview.
Mit Christoph Schäffer. Es war kurz vor Weihnachten im vergangenen Jahr, da berichtete der Spiegel über einen groß angelegten Betrug. Doch der Skandal betraf diesmal nicht die Politik oder die Wirtschaft, sondern das eigene Haus. Der erfolgreiche und beliebte Spiegel-Reporter Klaas Relotius hatte zahlreiche seiner preisgekrönten Reportagen gefälscht und zum Teil frei erfunden. Der Name Relotius ist seither zum Synonym geworden für Lug und Trug im Journalismus und er steht für eine Vertrauenskrise, die längst nicht nur den Spiegel betrifft. Aufgedeckt hat das Ganze ein Reporterkollege vom Spiegel, Juan Moreno, und er stieß dabei auf heftigen Widerstand seiner Chefs. Jetzt hat Moreno ein Buch darüber geschrieben, 1000 Zeilen Lüge, das System Relotius und der deutsche Journalismus. Für HR Info das Interview habe ich mit Juan Moreno gesprochen. Juan Moreno, sind Sie ein mutiger Mensch?
Ha, fragen Sie mal meine vier Töchter. Also Mut ist ja immer, glaube ich, auch eine Frage der Umstände. Und ich weiß ja, warum Sie das fragen. Ich habe auch einige Kommentare und Nachrichten von Freunden bekommen. Du bist ein Held. Das ist ja unglaublich mutig, was du getan hast. Wenn man in einer Situation ist, in der man das Gefühl hat, man hat nichts mehr zu verlieren, dann bedarf es nicht mehr so wahnsinnig viel Mut, um dann aktiv zu werden und gegen die Widerstände zu kämpfen. Ich glaube, die Umstände, das muss jeder, glaube ich, selbst mal erleben, zeigen dann auch Seiten von einem, die man vielleicht nicht so erwartet hat.
Und das war die Situation vor knapp einem Jahr, als Sie einen Kollegen, den damaligen Starreporter Klaas Relotius, der Lüge und der Fälschung überführt haben. Trotzdem, Mut gehört ja auch heute zu Ihrem Reporteralltag. Sie haben gerade im Spiegel eine Reportage aus dem kolumbianischen Urwald veröffentlicht. Sie waren dabei den FARC-Rebellen, die auch immer mal wieder Journalisten umbringen. Also in so eine Situation reinzugehen, das erfordert schon Mut, oder?
Ja, oder Dummheit. Also ich war in Kolumbien für eine Geschichte, da ging es um die Kokainproduktion. Seit einiger Zeit explodiert die weltweite Kokainproduktion. Das meiste Kokain auf der Welt wird in Kolumbien produziert und ich war eigentlich vor Ort, um zu eruieren, woran liegt es eigentlich, dass jetzt plötzlich die ganze Welt mit Kokain überschwemmt wird. Mhm. Und jetzt waren wir dort, hatten einen Kontakt, von dem wir dachten, er ist ein ehemaliger Kämpfer, und dann stellte sich heraus, er war nicht ein ehemaliger Kämpfer, sondern er war einer der Rädelsführer, die jetzt versuchen, die FARC wieder zu beleben, und er baut gerade eine Armee auf. Ich dachte, ich treffe da jemanden, der mir einfach ein paar Pflanzen zeigt und mir sagt, hier wird Coca hergestellt, und plötzlich stellt sich heraus, der Mann heißt Danilo Alviso und ist einfach der Kommandant der südlichen Front der FARC.
Da bekommen wir ein Gefühl dafür, mit welcher Art von Geschichten Sie auch zu tun haben als Reporter. Wenn wir zurückkommen zu Relotius und der Geschichte vor knapp einem Jahr, da sollten Sie ja zusammen mit dem Kollegen eine Reportage schreiben, die sich mit der Flüchtlingsbewegung aus Mittelamerika in die USA beschäftigt, aus zwei Perspektiven. Sie sollten die Flüchtenden begleiten und der Kollege Klaas Relotius eine Bürgerwehr beobachten, die an der Südgrenze versucht, Flüchtlinge abzuwehren. Wir hören kurz rein, wie sich das bei ihm dann las.
Ein paar hundert Mal, sagt Jäger, hätten sie schon Fremde, die in der Nacht von Süden her auf sie zugeschlichen kamen, gefangen, gefesselt oder mit Warnschüssen vertrieben. Einmal, sagt Jäger, hätten sie drüben in El Paso 9 Männer aus Guatemala, die Bandentattoos auf ihrem Arm hatten, durch die Dunkelheit gejagt, bis die zusammenbrachen. Einmal, sagt Jäger, hätten sie unten bei Brownsville, Texas, 3 Frauen aus Mexiko, die Rucksäcke voll Kokain auf ihren Schultern trugen, 2 Nächte lang in den Bergen frieren lassen und erst dann der Grenzpolizei übergeben. Und einmal, als sie hier in Arizona einen Teenager aus El Salvador erwischten, ließen sie den Jungen zur Strafe einfach wieder zurücklaufen, ohne Schuhe und ohne Wasser durch die Wüste.
Also ein Mann namens Jäger mit diesem Kampfnamen, den Klaas Relotius da sprechen lässt in der Reportage. Wie ist das für Sie, das jetzt nochmal zu hören ein Jahr später?
Also ich habe das wirklich noch nie so gehört, auch von so einem Profisprecher dann gesprochen. Also vielleicht der Reihe nach. Ein paar hundert Mal ernsthaft oder die Berge in Brownsville. Wer schon mal in Brownsville war, das ist, also ein Amerikaner sagte, flat as a pancake, also flach wie so ein Pfannkuchen. Mhm. Da gibt es keine Berge. Mhm. Der Versuch, jemandem in Arizona im Sommer das Wasser wegzunehmen und ihn dann in die Wüste zu schicken, ist ein glatter Mordversuch, weil man tatsächlich mehrere Tage durch diese Wüste geht. Da sterben Menschen, da liegen auch Menschenknochen. Und es ist unglaublich, weil wir hatten es ja nicht abgesprochen, dass sie sich genau diese Passage ausgesucht haben, weil das war eine Passage, die habe ich schlichtweg nicht geglaubt, weil ich wusste, Klaas Relotius hatte ungefähr 3 Tage, um sich das Vertrauen der Gruppe zu erarbeiten.
Und da sind ganz andere Reporter schon dran gescheitert. Das schreiben Sie auch in Ihrem Buch sehr ausführlich. Sie haben jede Menge Belege dann zusammengeliefert, also von solchen Dingen, die schon geografisch nicht sein können, bis hin, dass Fotos, Namen, Geschichten von Personen nicht zusammenpassten. Und Sie sind aber bei Ihren Kollegen im Spiegel damit erstmal überhaupt nicht angekommen. Die Dokumentation im Spiegel, also jene Abteilung, die die Fakten checkt, sagt, wir glauben Relotius und nicht dir und Ihren Chefs. Da war es genauso. Relotius sollte in wenigen Wochen eigentlich Ressortleiter werden, wäre ihr Chef geworden. Dass man sie so abgewiesen hat mit ihren Recherchen, auch mit ihren Zweifeln, mit ihrem Einspruch, war das nicht auch irgendwie naheliegend, weil man vielleicht den Verdacht hatte, dass sie Relotius wegen Neid und Missgunst so angehen?
Ich weiß nicht, ob es naheliegend war, aber es war natürlich denkbar. Also, aber Sie müssen sich vorstellen, wie weit muss jemand in seinem Neid gehen, damit er einen Kollegen vorwirft, du hättest eine Geschichte komplett erfunden. Das kann ja nur einen Ausgang haben, wenn man sauber gearbeitet hat, nämlich dass ich total daneben liege. Und dann hätte ich doch tatsächlich ein Riesenproblem. Also wie konnte ich denn glauben, dass ich damit durchkäme, wenn tatsächlich der Antrieb nur Neid gewesen wäre? Also ich bin freier Mitarbeiter. Und Klaas Relotius ist ein Mann, von dem einige Kollegen im Spiegel sagten, dieser Mann ist ein Jahrhunderttalent, ein Jahrhundertschreiber. Es gibt nicht so viele Jahrhundertschreiber auf dieser Welt. Also das ist jemand, der selbst beim Spiegel als was ganz Besonderes galt. Der hat 40, das muss man sich mal vorstellen, Auszeichnungen in wenigen Jahren, journalistische Auszeichnungen erhalten. Und dann kommt jemand, der sagt, freier Mitarbeiter, der, das habe ich mehrmals erzählt, darum kann ich auch sehr sagen, der teilweise an der Pforte vom Spiegel nicht erkannt wird und man glaubt, du bist wahrscheinlich der Typ, der jetzt den Redakteur mit dem Taxi abholt, du bist also der Taxifahrer. Das heißt, und der kommt jetzt an und sagt, das stimmt alles nicht, euer Wunderjunge, der arbeitet nicht sauber. Und ich glaube, diese Dynamik muss man verstehen, um zu verstehen, was dann in den Köpfen meiner Chefs vorging. Die haben es schlichtweg für nicht möglich gehalten, dass jemand sowas macht.
HR Info, das Interview mit Juan Moreno, der Ende 2018 die Fälschungen des Reporters Klaas Relotius aufgedeckt hat und darüber ein Buch geschrieben hat, das jetzt erschienen ist unter dem Titel 1000 Zeilen Lüge, das System Relotius und der deutsche Journalismus. Juan Moreno, 1972 in Spanien geboren, aufgewachsen in Hanau, seit 2007 als Reporter für den Spiegel tätig. Ihre Enthüllung, die kommt ja zu einer Zeit, in der der Journalismus in Deutschland mit Lügenpresse und mit Fake News Vorwürfen konfrontiert ist, also mit dem Verdacht, dass Journalisten politisch gesteuerte Meinungsmache betreiben. Ist Relotius aus Ihrer Sicht ein Beispiel für Fake News?
Nein, ich glaube, also Sie haben natürlich vollkommen recht, es kommt zur totalen Unzeit, diese Enthüllung. Und ich glaube trotzdem, dass man das sauber unterscheiden muss. Fake News ist in meiner eher aus wissenschaftlicher Sicht wahrscheinlich laienhaften Darstellung eine gesteuerte, nach ideologischen oder wirtschaftlichen Erwägungen lancierte Kampagne mit falschen und erfundenen Nachrichten. Das ist Fake News in meinen Augen. Mhm. Also von mir aus, was vermeintlich die Russen in den USA getan haben, was teilweise die Russen offenbar auch beim Brexit getan haben, dass sie bestimmte Gruppen tatsächlich mit Meldungen versorgt haben, die dann ihre Wahlentscheidung beeinflussen. Was Klaas Relotius gemacht hat, ist eine eher klassische Hochstapler-Geschichte. Das hat so Anwandlung von Catch Me If You Can, ohne vielleicht diesen Esprit zu haben, von Felix Krull. Da schwindelt sich jemand an die Spitze des wichtigsten oder eines der wohl wichtigsten Politmagazine in Deutschland. Und die komplette Branche liegt ihm zu Füßen. Sie haben es angesprochen, 2018 bekommt er den Reporterpreis und in der Laudatio heißt es, das ist unsere Antwort der Branche auf die Fake-News-Debatte. Das ist der Mann, den wir euch entgegenstellen. euch Krakelern, die von Lügenpresse und so weiter erzählen. Also das muss man sich in der Dimension mal vorstellen, was da tatsächlich passiert ist.
Also die ganze Branche steckt da schon irgendwie auch mit drin, was sich ja an den anderen Medien auch zeigt, für die Relotius geschrieben hat, und an den Preisen, die sie erwähnen. Aber er lieferte natürlich auch genau die Art von Geschichten, die der Spiegel liebt. Also nah am Menschen, spannend geschrieben, Weltgeschichte irgendwie runtergebrochen auf Protagonisten, die lebendig gezeichnet werden mit vielen Details. War der Spiegel dafür besonders anfällig, einem solchen Fälscher auf den Leim zu gehen?
Also das weiß ich nicht, wenn der Spiegel dafür besonders anfällig ist. Ich wäre dafür besonders anfällig. Also eine toll gepackte Geschichte, komplexe Zusammenhänge, interessant erzählt, sodass man auch persönliche Schicksale von solchen Weltereignissen mitbekommt. Das ist ja per se, finde ich, nicht verkehrt, wenn man das versucht. Es gibt aber nur ein Problem. Und das Problem heißt Wahrheit. Es muss wahr sein. Und es muss dem Leser klargemacht werden, pass auf, ich habe hier einen Auszug der Realität. Also wahrscheinlich sprechen Sie auf eine Geschichte an, die unter anderem in Syrien angesiedelt ist. Da hat ein kleiner, dann heißt es in dieser Geschichte, ein kleiner Junge hat ein Graffito, also eine Schmiererei an einer Wand gemacht, und dann führte das dazu, dass die Eltern protestiert haben. Bei den Eltern haben sich die Nachbarn angeschlossen. Plötzlich war es das ganze Dorf, plötzlich die ganze Stadt, plötzlich die ganze Gegend, und plötzlich war der Krieg da. Und dann muss man sich nicht auseinandersetzen mit amerikanischer Außenpolitik, man muss sich nicht mit der Minderheitensituation in Syrien auseinandersetzen, sondern kann gewissermaßen für sich erklärt bekommen, der Syrienkrieg, eigentlich ganz simpel, es geht nur darum. Und diese Geschichten hatten immer etwas Heimeliges. Und sie haben, und das trifft auf den Spiegel zu, schon immer die Intention, die Meinung, die ohnehin vermutlich schon vorherrschte, und vermutlich hat in dem Falle Relotius ein gutes Gespür, was die Leser gerne hören, diese Meinungen wurden nie angegriffen. Und das ist nicht nur Spiegellesern so, das geht vielen Lesern so, das geht auch vielen Journalisten so. Die hören am allerliebsten das, was sie schon selber denken und wissen. Und der Gedanke, dass man ihnen jetzt was Neues, Komplexes, Schwieriges, Sperriges erzählt, das ist ein Gedanke, der bei Relotius nicht vorkam.
Und dann gibt es aber noch die andere Seite, nämlich die Erwartungen der Redaktion. Und auch das zitieren Sie in Ihrem Buch. Da hat nämlich Ihr Ressortleiter Matthias Geier damals Ihnen und Relotius eine Mail geschrieben, wie er sich diese Reportage von der US-amerikanischen Südgrenze vorstellt, mit ganz klaren Regieanweisungen. Da wurden schon Charaktere ausformuliert, die sollten Trump-Wähler sein, die sollten so und so aussehen. Da hat man schon den Eindruck, dass da auch ein Klima in der Redaktion geherrscht hat, wo man sozusagen einen Reporter auch losschicken kann mit dem Auftrag, bring mir mal die und die Geschichte.
Ja, ja, also das ist tatsächlich, diese E-Mail hat Matthias Geier, mein Ressortleiter, den Job letztlich wahrscheinlich gekostet.
Er ist jetzt vor wenigen Tagen eigentlich erst tatsächlich aus dem Spiegel ausgeschieden.
Aus dem Spiegel ausgeschieden. Mhm. Also diese E-Mail geht gar nicht. Und diese E-Mail, Sie müssen sich ja, ich habe es ja mehrmals erwähnt, vorstellen, ich bin freier Mitarbeiter. Wenn es sich herumgesprochen hätte, dass man bei Juan Moreno gewissermaßen eine Auftragsarbeit, also wir hätten gerne eine 23-jährige Kolumbianerin, die verzweifelt versucht, in die USA zu kommen, die genau die und die Strecke, den und den Kojoten benutzt und das tut. Wenn man das hätte bei mir bestellen können, also wenn man gewissermaßen von mir verlangen könnte, dass ich Lügengeschichten ranschaffe, dann wäre es das für meinen Beruf. Mhm. Ich glaube, die E-Mail hat eine Vorgeschichte, und in dem Buch erwähne ich auch eine zweite E-Mail. Da gibt es ja noch eine Geschichte von Klaas Relotius, in der Klaas Relotius vorgibt, er komme an die Protagonisten nicht ran, er würde es nicht genau hinbekommen, die würden sich alle mit ihm ja unterhalten, aber das sei alles ein bisschen lahm. Und Matthias Geier sagt, guck einfach, schreib auf, was du findest, und das ist deine Geschichte.
Also es gab auch andere Haltungen dieses Ressortleiters. Wenn wir es noch mal ein bisschen vom Spiegel wegnehmen. Ich merke, dass Sie da sozusagen auch Ihrem früheren Chef sehr gerecht werden wollen, indem Sie ihn
nicht. Ja, ich will halt nicht ungerecht sein. Ja, es ist halt immer grau, ne? Es ist halt, es gibt nicht, ich bin nicht der nur Gute, und er ist nicht nur der Schlechte.
Mhm. Aber sagen wir mal, im Journalismus allgemein gibt es ja auch so eine Tendenz, zum Beispiel der Begriff Storytelling ist zurzeit in unserer Branche unglaublich beliebt. Das heißt, Journalisten sollen nicht nur berichten, sondern auch Geschichten erzählen. Fängt da nicht sozusagen das Problem schon an, die Versuchung, sich was auszudenken, damit es irgendwie spannender klingt?
Also die Versuchung ist da, machen wir uns nichts vor. Natürlich ist die Versuchung da, man recherchiert 3-4 Wochen und liest dann womöglich Relotius, und wenn man sich die Texte anschaut, dann kommt genau zur richtigen Zeit die richtige Musik, die dann zufällig aus dem Radio kommt. Und der Protagonist, dem passiert genau in dem Moment genau das Richtige, was jetzt die Geschichte voranbringt. Also der schaut sich jetzt in dem Moment ein Trump-Video an, was man ja wunderbar im Text dann aufgreifen kann, um dann über Trump zu reden. Das ist etwas, was natürlich beim Schreiben von Reportagen als Wunsch in Anführungszeichen vielleicht da ist. Aber ich kann Ihnen versichern, dass in meinen Augen die meisten, und zwar die überwältigende Mehrheit der Journalisten, eben dieser Versuchung nicht nachgibt, weil das wirklich ein fundamentales Problem für den Journalismus langfristig bedeuten würde, wenn man gewissermaßen Geschichten fabriziert. Und zur grundsätzlichen Frage, ob Storytelling okay ist, und Storytelling ist etwas Ähnliches, was ja Dokumentarfilmer machen. Mhm. Ein Dokumentarfilmer, der lange eine Geschichte, einen Protagonisten begleitet, der hat Auszüge. Und am Ende ist dort eine Geschichte und die hat einen Plot. Und dieser Plot, diese Erzählstruktur, die hat Anleihen an klassischen Erzählstrukturen, wie sie auch Romane, wie sie auch lange Texte haben, die fiktional sind. Aber es gibt ganz klare Grenzen, nämlich die Grenze ist die Wahrheit.
Das Interview in HR Info mit dem Reporter Juan Moreno, der Ende 2018 die Fälschungen des Reporters Klaas Relotius aufgedeckt und darüber jetzt ein Buch geschrieben hat. Herr Moreno, in dieser Sendung gibt es immer eine Kiste. Das ist die HR Info Interviewbox. Die sehen Sie jetzt nicht, weil Sie in Berlin sitzen. Und für unsere Gesprächspartner kommt da aber immer was raus. Das ist in Ihrem Fall jetzt ein kurzer O-Ton.
So eine unglaubliche Frechheit.
Das ist ja wohl das Allerletzte.
Wieso erfahren wir davon erst jetzt? Wieso übergeht man uns die Chefredaktion?
Aber wer übergeht Sie denn? Wir legen Ihnen doch hier alles ganz offen auf den Tisch.
Fragen Sie einfach nur so, ob Sie eventuell daran interessiert sind, die geheimen Tagebücher von Adolf Hitler zu veröffentlichen oder vielleicht lieber nicht.
Entschuldigen Sie, Herr Bellier, das ist doch gar nicht die Frage. Die geheimen Tagebücher Adolf Hitlers, das wäre ein Knüller. Das wäre eine Weltsituation.
Ach ja, finden Sie? Das ist in der Tat so ungeheuerlich, dass ich mir, ich meine, ich finde diese Entdeckung so ungewöhnlich und erstaunlich, dass ich mir in Kenntnis der Person des Herrn Villiers eigentlich nur eine Frage stelle.
Nämlich welche?
Sind die echt?
Haben Sie erkannt, oder?
Ja, klar. Also Stonk. Also, ja.
Das ist der Film, der gedreht wurde über den Stern-Skandal um die gefälschten Hitler-Tagebücher. Der Skandal schon 1983, der Film 1992. Sind für Sie die beiden Affären Stern, Hitler-Tagebücher und Spiegel-Relotius irgendwie vergleichbar?
Stonk ist deshalb spektakulär, weil natürlich die ganze Thematik mit Hitler und Nazi und natürlich ist es auch ein Sinnbild für die Aufarbeitung der Nazi-Vergangenheit in Deutschland und eine Parodie darauf. Und natürlich ist das ein starker, relevanter Stoff. Aber am Ende waren es zwei Ausgaben. Am Ende waren es zwei Ausgaben im Stern, die man gewissermaßen als Fälschung abtun muss oder Teile davon. Mhm. Wenn Sie Relotius 60 Texte hintereinander tackern würden, hätten Sie drei komplette Spiegelausgaben, die komplett erfunden sind. Und Sie haben es ja angesprochen, das fällt in eine Zeit hinein, in der weltweit, und zwar nicht nur in Deutschland, in den USA, in Großbritannien, auf der ganzen Welt, über das Thema Fake News, das Thema Vertrauen in die Medien debattiert wird. Und dann kommt jemand wie Klaas Relotius und zündet so eine Bombe. Also ich finde das durchaus vergleichbar von seiner Relevanz und seiner Wucht.
Die Sternaffäre ist ja mit Abstand von fast 10 Jahren verfilmt worden. An Ihrem Buch über den Fall Relotius haben sich Produzenten schon die Filmrechte gesichert, bevor es überhaupt erschienen ist. Meinen Sie, Sie haben denen jetzt einen filmreifen Stoff geliefert?
Also da ist ein junger Mann, der kommt aus der Nähe von Hamburg und beschließt beim größten Nachrichtenmagazin oder wohl einem der größten Nachrichtenmagazine in Deutschland, Karriere zu machen. Und er belügt jeden auf dem Weg dorthin und er schafft es, zur absoluten Ikone, vor allem der jungen Kollegen zu werden, wird mit Preisen überschüttet, wird Ressortleiter, wird Jahrhunderttalent genannt und ist so oft so nah dran aufzufliegen und immer wieder, ich meine, es gibt Briefe von Lesern, ich zitiere die im Buch, die sagen, das ist eine Erfindung. Und dann redet er mit ihnen und diese Leser schreiben eine zweite E-Mail und entschuldigen sich für die Vorwürfe.
Jetzt erzähle ich den Film mal weiter. Also Ihr Drehbuch könnte ja dann sozusagen die andere Geschichte haben. Da ist ein Junge, der als Kind andalusischer Bauern in Spanien geboren wurde, der mit den Eltern, die als sogenannte Gastarbeiter nach Deutschland kamen, dann nach Hanau kam. Da ist er aufgewachsen, dieser Juan Moreno, und schafft die ja doch bemerkenswerte Karriere eben auch dort beim Spiegel zu landen, wird aber immer wieder für den Taxifahrer gehalten, der jetzt den Chefredakteur abhüllt. Und ausgerechnet der wird dann zum, das sind ja jetzt wirkliche Zitate, die man in diesen Tagen über Sie lesen kann, zum Held des Journalismus, zum Retter des Spiegels. Ja, wie kommen also, Sie ja, sich ja. vor in dieser Rolle?
Also so, dass ich gerne ungefähr in einer Woche, glaube ich, wieder auf dem Weg auf Recherche bin und dann mache ich wieder meine Sachen, die ich immer gemacht habe. Ich wurde heute gefragt, ob ich gerne die Zeit zurückdrehen würde. Und ganz, ganz ehrlich, ich würde das sofort wieder tun. Wenn man mir heute anbietet, pass auf, wir sind jetzt wieder im letzten Jahr und du schickst deine Indizien Richtung Chef und der kümmert sich darum und dann ist er der große Held, der von mir aus Klaas Relotius entlarvt. Ich würde sofort tauschen dafür, weil Sie müssen sich ja vorstellen, das hat Spuren hinterlassen in meiner Familie. Das war ein Jahr monothematisch am Abendbrottisch, dieser Klaas Relotius. Also meine Tochter, die jetzt 15 ist, stand irgendwann in der Küche und sagte, ich möchte meine Familie wieder haben, weil Papa wie so ein Verrückter nach Indizien im Netz gesucht hat, warum dieser Klaas Relotius ein Lügner ist und wohl wissend immer und annehmend immer, ich, also Juan Moreno, muss ich täuschen, weil sowas macht ja niemand, sich Geschichten auszudenken im Spiegel mit 80 Leuten in der Dokumentation. Also das ist vielleicht so im Nachhinein plottreif, aber oder Geschichts- oder Hollywoodreif von mir aus, aber
Sie könnten gut
also Teile sind ein Drama. Also Teile davon sind sicherlich auch ein Drama.
Jetzt hat ja der Spiegel selbst eine Kommission eingesetzt, um die Fehler aufzuarbeiten, hat den Bericht veröffentlicht. Sie haben schon erwähnt, Matthias Geier musste gehen. Auch andere haben die Karriere nicht machen können, die Ihnen im Spiegel eigentlich bevorstand. Sind Sie einverstanden damit, wie der Spiegel das aufgearbeitet hat? Gab es da für Sie auch einen Moment von Genugtuung, wo Sie das Gefühl hatten, für all das, was ich jetzt hier an Höllenqualen durchgemacht habe, hat man sich wenigstens anständig entschuldigt oder so?
Also zum Thema Genugtuung, ganz ehrlich, nein. Also dieser Dokumentar, das war im Gesellschaftsressort so, normalerweise werden beim Spiegel die Texte durch Fachexperten geprüft. Im Thema der Reportage war es so, dass es ein einzelner Dokumentar war, weil wir verschiedene Themen bearbeitet haben. Da ging es ja eher um die Herangehensweise an den Stoff. Und dieser Kollege, der hat seinen Job verloren. Und es war ein wahnsinnig angenehmer, hochgebildeter Mann. Und diese realen Konsequenzen, die ich bei Menschen festgestellt habe, die wirklich auch in Teilen nichts dafür konnten, dass sie so gutgläubig waren, dass sie Klaas Relotius so geglaubt haben, das tut einem dann leid. Weil natürlich schimpfen jetzt alle auf die Dokumentation des Spiegel. Und der Mann hat auch Fehler gemacht, das ist keine Frage. Aber der war fast 40 Jahre beim Spiegel und sein Abgang ist dann einem Mann geschuldet, der einfach keine Standards mehr in irgendeiner Form irgendwie aufrechterhalten hat. Das tut einem dann weh. Und was die Aufarbeitung der Kommission angeht, kann ich Ihnen sagen, dass man, das wurde ja auch teilweise kritisiert, aber ich glaube, der Spiegel, wenn man sich diesen Bericht anschaut, ist schonungslos zu sich selbst und das sind Dinge dort drin, die ich mir im Zusammenhang oder in anderen Zusammenhängen, zum Beispiel bei VW oder bei der einen anderen Partei, durchaus wünschen würde, diese Offenheit. Also ehrlich gesagt, in der Aufarbeitung muss man dem Spiegel in meinen Augen nicht sonderlich viele Vorwürfe machen.
Juan Moreno, ich würde Sie gerne zum Schluss fragen. Sie haben ja auch versucht, mit Klaas Relotius zu sprechen für Ihr Buch. Der ist aber offenbar abgetaucht, spricht höchstens über seinen Anwalt. Was hätten Sie ihn gerne gefragt?
Ich glaube, das ist eine Frage, die können Sie genauso gut beantworten wie ich. Die hat eigentlich jeder Journalist. Das ist die Variation einer Frage. Und das ist, warum? Warum tut man das? Also ich verstehe ja, dass man lügt, um Karriere zu machen und nach oben zu kommen. Und wie gesagt, alle paar Wochen stand er auf einer Bühne und der deutsche Journalismus warf sich zu Boden und huldigte ihm. Aber warum erzählt er zum Beispiel dann beim Spiegel, als man ihn einstellen möchte, dass er eine krebskranke Schwester hat und sich morgens und abends um sie kümmern muss und darum die Stelle erstmal nicht annehmen kann, sondern weiterhin als Freier arbeiten will. Und natürlich dort eine Aura kreiert eines Mannes, der selbstlos morgens und abends seine krebskranke Schwester umsorgt. Er hat keine Schwester. Und das sind Dinge, da würde ich gerne wissen, warum tust du das? Warum?
Haben Sie darauf irgendeine Ahnung, eine Antwort bekommen durch die
Recherche,
durch die
Beschäftigung? Ja, ich habe natürlich auch mit Psychologen, mit Therapeuten gesprochen. Einer sagte zu mir, dieser Fall ist von beleidigender Schulbuchhaftigkeit, so war die Formulierung. Gemeint ist, das ist so trivial, das ist ein klassischer Hochstapler, ein notorischer Lügner. Die sind in der Regel voll schuldfähig. Aber wie gesagt, das sind Spekulationen. Er hat selber gesagt, Relotius hat selber gesagt, er bräuchte Hilfe, er würde sich von Ärzten helfen lassen. Ich glaube, in der Tat, dass es vielleicht eine Erkrankung ist, aber das ist reine Spekulation, das weiß ich nicht. Was ich weiß, ist, dass der Flurschaden, der ist tatsächlich enorm.
Das war das Interview in HR Info mit Juan Moreno. Der Spiegelreporter hatte Ende 2018 die Fälschung seines Kollegen Klaas Relotius aufgedeckt und hat darüber jetzt ein Buch geschrieben, erschienen bei Rowohlt Berlin und hat den Titel 1000 Zeilen Lüge, das System Relotius und der deutsche Journalismus. Juan Moreno, ich danke Ihnen ganz herzlich.
Haben Sie vielen Dank.
Diese Sendung, das Interview in HR Info, gibt es auch als Podcast im Netz unter hrinforadio.de oder in der ARD Audiothek. Mein Name ist Christoph Schäffer.